Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Es ist noch gar nicht so lange her, dass ich bei euch war zur Verabschiedung. Und jetzt darf ich als Regionalleiter dabei sein, wenn der Michael und Miriam Rasch mit ihrer Familie hier eingesetzt werden. Und ich freue mich auch, dass die beiden Eltern da sind von den beiden. Das zeigt schon, es ist heute ein besonderer Tag. Bevor ich in die Predigt einsteige, würde ich gerne kurz beten für euch wie auch für mich. Herr, bitte gib uns ein Herz für dein Wort und auch ein Wort für unser Herz, damit wir nicht nur hören, sondern auch tun, was du uns sagst. Amen. Die Frage, die sich für mich so stellt im Vorfeld, was predigt man denn an einer Einsetzung? Soll ich jetzt nur eurem Pastor sagen, was er zu tun und zu lassen hat? Oder soll ich euch als Gemeinde sagen, wie man mit Pastoren umgeht? Es ist also gar nicht so einfach, einen Predigttext zu wählen oder ein Thema, wo ich denke, davon hat euer Pastor und seine Familie etwas und gleichzeitig jeder von euch, der hier heute Morgen in den Gottesdienst gekommen ist. Und ich bin bei einem Thema hängen geblieben in den letzten Wochen, das uns als Krishona Schweiz, die nächsten Monate beschäftigen wird. Und zwar geht es um Jüngerschaft und um Nachfolge. Und ich habe gedacht, ich nehme euch da mit rein, weil das ist das, wo eigentlich unser Herz schlagen sollte. Jünger Jesu zu sein, in seiner Nachfolge zu stehen. Und ich habe mir in den Ferien immer vorgenommen, oder ich nehme es mir immer vor, viele Bücher zu lesen. Jetzt war ja Ferienzeit. Und bei mir kann man die Qualität meiner Ferien an der Anzahl der Bücher messen, die ich lese. Also je mehr Bücher, desto besser geht es mir. Meine Frau, die sieht das vielleicht manchmal anders, aber ich lese zum Teil auch früh morgens oder dann spät abends und dann fehlt uns die Zeit nicht. Dieses Jahr im Sommer habe ich ein Buch mir vorgenommen, das seit Monaten im Regal bei mir liegt. Und irgendwie habe ich es nie geschafft, dieses Buch zu lesen. Und ich glaube, das lag an dem Buchtitel. Denn der klang so protzig für mich, dass ich gedacht habe, ah, das passt irgendwie nicht zu mir. Dave Ferguson, ein Amerikaner, hat dieses Buch geschrieben. Und es hat den wenig bescheidenen Titel Hero Maker. 5 Prinzipien, wie Leiter andere zu wahrer Größe führen können. Das klingt sehr amerikanisch und ich passe da eigentlich nicht hin. Also, dass ich mich als Hero sehe, dass ich einer bin, der anderen zu Helden macht, naja, da sind wir Europäer, wir Deutschen und auch die Schweizer eher bescheiden und bodenständiger. Ja, so ist das. Wir benutzen oft wenig Superlative, dass wir irgendwas great und big und so nennen, vielleicht die Schweizer noch mega, das ist ja auch schon fast ein Superlativ, aber eigentlich passt es gar nicht so zu uns. Und doch habe ich in der Bibel gestaunt, wie oft man von Heroes redet, von Helden in der Bibel. Die werden ganz schön oft genannt und aufgezählt. Zum ersten Mal im ersten Buch Mose, Kapitel 6, da wird von den Gottessöhnen geredet. Und damit sind die Menschen gemeint, die riesengroß wurden, weil Menschen oder Wesen, so muss ich sagen, Wesen aus dem Himmel kamen und sich schöne Menschentöchter zur Frau nahmen. Und die Vereinigung von Himmel und Erde hat dann irgendwelche Riesen gegeben und diese Riesen werden die Helden der Vorzeit genannt. Also ganz spannend auch im Teamkreis zu lesen, das hat wirklich Potenzial, dass man da mit Interesse dabei ist. Dann gibt es das Siegeslied der Deborah, einer ganz taffen Frau im Alten Testament. In Richter 5 hat sie ein Lied gesungen auf die Helden Israels, die mit Israel in den Kampf gezogen sind und die viele siegreiche Schlachten gewonnen haben. Von König David wird genannt, dass er mit 30 Helden unterwegs war, dass er 30 besondere Männer, leider nur Männer, vielleicht waren auch Frauen dabei, aber die wurden nicht genannt, dass er mit 30 Helden in Schlachten zog und die werden auch namentlich erwähnt im Alten Testament. Und zum ersten Mal in den Psalmen, da sind die Helden gekommen, die mir jetzt gefallen haben. In Psalm 103 ist die Rede von Engeln und von Menschen, die Gottes Wort verkünden, und die werden Helden genannt. Und zwar deswegen, weil sie Gottes Wort so verkünden, dass das bei den Zuhörern was auslöst. Dass die Zuhörer nicht nur zuhören, sondern auch danach tun, was gesagt wird. Und das ist der Wunsch von jedem Pastor oder Verkündiger. Und last but not least, die bekanntesten Helden, Hebräer 11. Ein ganzes Kapitel am Abschluss der Bibel, wo Glaubenshelden genannt wurden. Männer und Frauen, die durch ihren Glauben Kraft bekommen haben, Dinge auszuhalten, Ziele zu erreichen, Dinge zu verwirklichen, die man aus eigener Kraft nicht schafft. Und dann wird in diesem Kapitel 11 im Hebräerbrief gesagt, das hat der Glaube bewirkt. Und das gefällt mir. Vorhin haben wir das gesungen, wir sind Nobodies, aber wir erzählen von einem Somebody. Und das tun wir an everybody. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe. Bevor ich euch den Predigttext vorlese, möchte ich euch meine erste These nennen, um die es heute Morgen geht. Meine erste These, wenn es sich um Helden handelt, Helden werden nicht geboren, sondern Helden werden von anderen zu Helden gemacht. Oder anders gesagt, zu jedem Helden gehört auch ein Hero Maker. Der Lorenz weiß das schon und die aus der GL, ich liebe Filme. Und der Lorenz mag auch Filme, er hat mir sogar schon Filmtipps gegeben. Und in Hollywood werden so Heldenfilme gedreht. Und eine Sache, die ist fast immer gleich. Und da geht es darum, dass jeder Held eine Reise macht. Und jeder Held muss einen Hero Maker finden. Einen Menschen, der an ihn glaubt, der ihm mehr zutraut, als dieser Held sich selbst zutraut. Und dann muss dieser heranwachsende Held sich die Frage stellen, will er sich der Gefahr stellen? Man könnte ja auch verlieren. Und dann kommt dieser Hero Maker, meistens sind es ältere Leute, die dann sagen, du schaffst das. Du hast trainiert, du hast geübt, du hast alles, was du brauchst, um diese Mission zu meistern. Da gibt es zum Beispiel diesen Luke Skywalker aus Star Wars, der hatte seinen Obi-Wan Kenobi. Das war der Jedi-Meister, der ihn in die Macht einführte. Oder es gab einen Boxer, der ist schon ein bisschen älter, Rocky Balboa, der hatte einen Mickey Goldmill. Das war der Trainer, der immer hinter ihm stand im Boxring. Und wer die Rocky-Filme kennt, der wusste, der Rocky, der musste 11 Runden lang immer einstecken. 11 Runden lang sah es aus, als ob er immer auf die Nase bekommt. Und dann kommt der alte Mann und flüstert ihm was ins Ohr und auf einmal dreht sich alles und er steht auf und gewinnt. Harry Potter, das ist keiner, den man sein will, so ein kleiner, schmächtiger Junge mit runder Brille, der von allen ausgelacht wird und in seiner Stieffamilie nicht gut ankommt. Er hatte einen Meister Dumbledore, einen Lehrer, der an ihn glaubte, der ihn unterstützte, der ihm half, zu lernen, zu experimentieren und auch zu zaubern. Dann gibt es eine Katniss Everdeen, die hätte ohne diesen Mann, diesen Haymitch, es nie geschafft, die tödlichen Spiele von Panem zu überleben. Und am Schluss, der letzte Hollywood-Film, Herr der Ringe, Frodo Beutlin, der brauchte einen Gandalf, den Grauen, einen Gandalf, den Weißen am Schluss, um diesen einen Ring, sie alle zu knechten, in den Feuerberg von Mordor zu werfen. Helden werden nicht geboren, zu Helden wird man gemacht. Was hat das mit unserem Bibeltext heute Morgen zu tun? Warum erzähle ich euch das? Ich möchte euch jetzt mit reinnehmen in eine Bibelstelle, die exemplarisch zeigt, wie Jesus Menschen angesprochen hat, wie Jesus Menschen in die Nachfolge geführt hat und sie über sich selbst hat hinauswachsen lassen. Ich lese uns aus Johannes 1, ab Vers 43. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa ziehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und des Petrus, zwei andere Jünger. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael, etwas kritisch, sprach zu ihm, was soll aus Nazareth schon Gutes kommen? Und Philippus spricht, komm und sieh. Jesus sah Nathanael dann kommen und sagte von ihm, siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, habe ich dich gesehen. Und Nathanael antwortete ihm, Rabbi, du bist Gottes Sohn. Du bist der König von Israel. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Du wirst noch Größeres sehen als das. Es ist jedem klar, dass ich Jesus hier als diesen Hero-Maker sehe. Dass es Jesus ist, dem es gilt, nachzueifern, so zu werden wie er. Und ich finde das in dieser Geschichte so schön, die Initiative, die geht von Jesus aus. Jesus macht hier den ersten Schritt. Er findet Philippus. Er macht sich auf den Weg. Früher war es so, dass die Jünger sich bei ihrem Rabbi bewerben mussten, ähnlich wie hier im Theater. Man musste vorstellig werden und der Rabbi konnte dann entscheiden, du bist gut genug, du bist klug genug, du bringst genug Qualifikation mit, dich nehme ich oder dich nehme ich nicht. Aber bei Jesus ist es diametral umgekehrt. Bei Jesus ist es 180 Grad entgegengesetzt, denn Jesus macht sich auf den Weg. Er sucht die Leute. Er geht den Menschen nach. Jesus kommt seinen Jüngern entgegen. Jesus ist es nicht zu schade, den ersten Schritt auf eine andere Person zuzumachen. In einem der schönsten Jesuslieder im Neuen Testament, ein richtiger Hymnus, Philipper 2, da lesen wir, dass Jesus der heruntergekommene Gott ist. Der heruntergekommene Gottes Sohn, und zwar der, der den Himmel verlassen hat. Der das Wohnzimmer Gottes verlassen hat, um zu uns auf die Welt zu kommen und Mensch zu werden wie du und ich. Jesus wurde Mensch, damit wir werden wie Gott, könnte man sagen. Oder gottähnlicher werden, ich will es ja nicht übertreiben. Jesus hat seine Komfortzone verlassen, damit er andere erreichen kann. Jesus findet Philippus. Jesus ist ein Suchender und ich glaube, das soll euer Pastor sein und das sollt ihr sein. Suchende, Menschen mit offenen Augen. Und Jesus findet diesen Philippus und Jesus wertschätzt den Philippus. Das ist etwas, was ganz wichtig ist, was am Anfang von Begegnungen stehen muss. Immer die Wertschätzung. Indem er den Philippus auffordert, folge mir nach, wertschätzt er ihn. Denn Jesus sieht sein Potenzial, vielleicht noch unentdeckt für ihn selbst, vielleicht wusste der Philippus gar nicht, was in ihm drinsteckt, aber Jesus sagt, dich will ich haben. Und ich glaube, so beginnt Gemeindebau, dass man anderen Menschen sagt, komm doch mal mit, ich glaube, du gehörst dazu. Jesus möchte bei diesem jungen Philippus das zur Geltung bringen, was er selbst noch nicht in sich sieht. Und so beginnt Jüngerschaft. Mit Wertschätzung. Jüngerschaft beginnt damit, dass andere mehr in dir sehen, als du vielleicht in dir selbst siehst. Und ich glaube, wir brauchen heute solche gläubige Menschen. Wir brauchen Leute in unseren Kirchen, die den Mut haben, andere auf ihr geistliches Potenzial anzusprechen. Ich finde es so toll, dass ihr hier die Jugend auf die Bühne bringt, dass sie musizieren, Theater spielen. Das sind junge Menschen, die haben Potenzial. Und wer weiß, vielleicht führen sie irgendwann mal nach den drei Herren auch in der Gemeinde mit Verantwortung. Ich finde, das ist was ganz Wichtiges. Menschen auf ihre Fähigkeiten, auf ihre gottgegebenen Gaben anzusprechen. Und deswegen sind Hero-Maker Christen, die mit geistlichen Augen des Herzens durch die Welt gehen. Hero-Maker sind Menschen, die das Potenzial in anderen sehen und die sogenannten Menschen des Friedens entdecken. Potenzielle Christen, die, die es noch nicht sind, aber die es werden können. Wisst ihr, ich selbst bin froh, dass es solche Menschen gibt. Ich würde heute Morgen nicht hier bei euch stehen, wenn Gott mir nicht hätte Menschen über den Weg laufen lassen, die mehr in mir gesehen haben, als ich selbst sehe. Als ich Teenager war, beziehungsweise ein bisschen jünger als ihr, da habe ich gestottert. Ich musste regelmäßig in die Logotherapie. Immer hat man mich aus dem Unterricht herausgenommen und dann musste ich, so blöde Sprachübungen machen. Und das war für mich als junger Kerl überhaupt nicht selbstbewusstseinsstärkend. Und dann gab es in meiner Gemeinde pastorale Mitarbeiter und pastorale Gemeindeglieder. Ich würde heute sagen Jünger. Und die haben mir damals, ich war 12, gesagt, Christian, wir glauben, dass Gott dich irgendwann mal als Pastor will. Meine jüngste Tochter würde sagen, bei dir dreht's. Aber da gab es Menschen in meiner Gemeinde, die trotz diesem Defizit gesagt haben, Gott kann. Und zwar viel mehr, als du, Christian, dir vielleicht gerade selbst zutraust, weil kein Satz gerade rauskommt. Aber diese Menschen, die gaben mir einen Sinn und die gaben mir ein Ziel, was weit über mich selbst hinausreicht. Und so findet Jesus Philippus. Und dann heißt es im nächsten Vers, Philippus findet Nathanael. Zweimal dieses Wörtchen finden. Ich glaube, das ist kein Zufall. Jünger sind Menschen, die Findlinge sind. Menschen, die finden wollen. Menschen, die mit offenen Augen nach anderen suchen. Und der Philippus macht das, was er mit Jesus erlebt hat. Er wurde gefunden, er möchte auch andere wieder finden und darauf ansprechen. Das, was er selbst erlebt hat, das sollen andere auch erleben. Und Philippus ist ein Nachfolger von Jesus, weil er Jesus nicht nur an den Ort gefolgt ist, wo Jesus hingelaufen ist, also so lokal, sondern der Philippus ist ein Nachfolger, weil er das tut, was Jesus tut. Und ich glaube, deshalb dürft ihr auch Nachfolger genannt werden oder ich. Auch wenn wir Jesus nie begegnet sind, auch wenn wir Jesus nie leibhaftig von Ort zu Ort nachgefolgt sind, sind wir Nachfolger, wenn wir das nachahmen, was er macht. Und das geht auch 2000 Jahre später noch. Bei Philippus war das gar nicht schwer. Philippus musste nur einen Satz sagen: Wir haben den gefunden, der schon lange verheißen ist. Im Alten Testament, die Propheten haben von ihm geschrieben, komm und sieh. Da braucht es keine große Qualifikation. Er musste einfach nur sagen, überzeug dich selbst. Mach dich auf den Weg zu diesem Jesus, es lohnt sich. Und ich glaube, wir brauchen diesen interessierten Blick für Menschen. Wir brauchen dieses evangelistische Herz, ob als Pastor, weil man bezahlt wird, egal welche Lohnstufe, ob Gage oder Lohn, oder als normales Gemeindeglied. Wir brauchen diesen Blick über den eigenen Tellerrand hinaus, diesen Blick für andere Menschen, dass Gott mit denen was vorhat. In Galater 5, Vers 1 heißt es, Christus hat uns befreit, und zwar zur Freiheit. Und ich habe mir lange überlegt, was ist mit dieser Freiheit wohl gemeint? Und ich glaube, dass diese Freiheit bedeutet, als Jünger frei von sich selbst zu werden. Jünger von Jesus erkennt man daran, dass sie frei von sich selbst werden. Das sind Menschen, denen man abspürt, es geht nicht immer nur um ihre eigenen Interessen, nicht immer nur um ihre eigenen Vorteile oder Wünsche. Sondern Jünger sind Menschen, die diese Selbsthingabe gerne ausleben. Jünger sind Menschen, die andere gerne ins Rampenlicht stellen, die anderen helfen, dass Erfüllung, Lebenssinn und Perspektive in ihr Leben kommt. Und wisst ihr was? Dazu braucht es ein Wort: Reife. Um so als Jünger zu leben, braucht es eine gewisse Reife. Und die ist bei Christen nicht selbstverständlich. Das entwickelt sich nicht automatisch, wenn ich Gottesdienste besuche oder wenn ich in der Bibel lese oder bete, dass ich so andere in den Blick bekomme. Es gibt eine spannende Geschichte in Matthäus 18. Da sitzen die Jünger mit Jesus zusammen und sie wollen wissen, wer von uns ist denn der Größte? Wer von uns ist der Hero? Der Beste unter der Jünger? Oder der Auffälligste in der Gemeindearbeit? Es war nicht nur die Mutter von Jakobus und Johannes, die von Jesus wissen wollte, wer sitzt denn zur Rechten? Wer bekommt den Ehrenplatz bei dir? Wer hat's verdient? Ich glaube, wir alle haben mit diesen Star-Allüren zu kämpfen. Wir alle wollen selbst gesehen werden. Wir alle wollen Bühne, auch wenn wir das oft abtun. Ich glaube, mit diesen Star-Allüren hatten die Jünger zu kämpfen und haben wir heute auch zu kämpfen, dass wir selbst gesehen werden wollen. Jeder Mensch, jeder von uns möchte vor anderen gut dastehen und für seine positiven Eigenschaften, für seine Fähigkeiten gelobt werden. Und Jesus schiebt diesem Wunschdenken einen Riegel vor. Er sagt, no go. Das geht nicht. Und Jesus stellt die Sache auf den Kopf, und zwar ganz gehörig. Er sagt, der Größte, der sei euer aller Diener. Und deswegen sprechen wir von dienender Leiterschaft. Dave Ferguson, der mit diesem protzigen Buchtitel, der hat einen Satz geschrieben in seinem Buch, der hat mir gefallen und der gefällt mir. Er sagt, meine Früchte wachsen auf den Bäumen anderer. Ich finde es eine so schöne Aussage. Meine Früchte wachsen auf den Bäumen anderer. Und ich glaube, das meint Jesus, wenn er von Hero-Makern spricht. Es geht neudeutsch darum, andere zu empowern, andere größer zu machen, ihre Stärken und Qualitäten ins Leben zu rufen. Jünger werden dadurch jünger, dass sie andere bejüngern. So könnte man es auch sagen. Jünger und Jüngerinnen wird man, wenn man andere bejüngert. Und wisst ihr, in Matthäus 28, da heißt es am Schluss, es ist von einem Missionsauftrag die Rede. Und wenn ich Bibel übersetzen würde, wäre das der Anfang, wo ich sagen würde, dieser Satz muss anders genannt werden. Denn Missionsauftrag, da denken wir immer, das sollen die anderen machen. Dritte Welt und anderer Kontinent. Das Wort, was dort steht, ist eigentlich ein Jüngerschaftsauftrag. Dass jeder von uns andere bejüngern soll, einladen soll zu Jesus. Und nicht nur die Profis, die bezahlt werden im Ausland, sondern auch du und ich morgen zu Hause im Alltag, wo wir auch sind. Jesus spricht uns alle als Nachfolger an. Ich möchte euch jetzt noch eine kleine private Geschichte aus meinem Leben erzählen, was mir geholfen hat, zu sehen, dass ein Hero-Maker ein ganz besonderer Mensch ist und dass es sich lohnt, wenn man sich auch aus zweiter Reihe freuen kann. Ich bin jetzt Vater mit meiner Frau von 3 erwachsen werdenden Teenagern. Und in den letzten Jahren haben wir gemerkt, wir wünschen uns eigentlich nichts sehnlicher, als dass unsere Kinder über uns selbst hinauswachsen. Dass sie eine bessere Schulausbildung kriegen, dass sie einen guten Lebenspartner finden, dass sie erfolgreich sind, dass sie gesund bleiben, dass sie sportlich sind, was auch immer. Dafür haben wir unsere Kinder gefördert und unterstützt. Wir haben sie in die Schule geschickt, sie haben Instrumente gelernt, sie durften sich sportlich entwickeln, Sommercamps haben wir bezahlt, sie auf christliche Lager geschickt und so weiter. Aber im letzten Jahr haben mein Sohn, der ist jetzt 19, und ich Tischtennis gespielt. Das machen wir manchmal. Und meine Frau kam in den Keller und hat kurz zugeguckt. Und als das Match vorbei war, da sagte sie zu mir, gell Christian, du willst den David immer noch nicht gewinnen lassen. Und dann hat sie gesagt, dabei wäre es jetzt ein wichtiger Schritt, dass dein Sohn dich auch mal übertrumpft, und zwar auch auf deinem Spezialgebiet. Es kommt die Zeit, dass der Wunsch, dass die Kinder über einen hinauswachsen, auch zu einem schmerzlichen Prozess werden kann, wenn man das erlebt. Aber wenn man das zulässt, dann ermöglicht man sich die Erfahrung, mitzuerleben und sich mitzufreuen, was es heißt, Freude aus zweiter Reihe zu erleben. Wie schön es ist, wenn man beim Joggen überrunden wird, wenn die Kinder mit Fachwissen einem übertrumpfen. Unser Sohn ist Koch und meine Frau, die kocht Suppe, aber sie genießt es immer noch, wenn unser Sohn ihr ab und zu Tipps gibt, die er so aus der Küche mitbringt. Es ist so schön, wenn Gemeindeleute mich in Zug darauf ansprechen und sagen, dein Sohn, der kann so toll moderieren, der steht so frei vor Leuten, der macht es ja besser wie du, Christian. Gut, den Satz hätte man nicht gebraucht, aber versteht ihr? Das ist Freude aus zweiter Reihe. Anzuerkennen, mitzuerleben, dass andere ihr Potenzial entwickeln. Und ich glaube, das ist damit gemeint, wenn es im Neuen Testament heißt, die Engel freuen sich im Himmel. Die Engel freuen sich im Himmel, wenn ein Mensch zu Jesus findet. Dann hast du den Menschen vielleicht eingeladen, darauf angesprochen, ein Buch geschenkt oder was auch immer. Aber die Engel freuen sich mit, weil du den Mund aufgemacht hast. Und das ist Freude aus zweiter Reihe. In diesem Sinn, überleg doch einmal, ob es sich für dich nicht auch lohnt, ein Hero-Maker zu werden. Sich in andere zu investieren, die größer werden dürfen und dass wir an unseren eigenen Starallüren arbeiten und sagen, das braucht es gar nicht immer, in erster Reihe im Rampenlicht zu stehen. Amen.